Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das ganz viele Familien belastet, nämlich das Schlafverhalten von Babys und Kindern. Dazu haben wir Katharina Meyer-Batrako eingeladen. Katharina ist Psychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Weiterbildung, Schlafberaterin und Autorin und damit Expertin für Baby- und Kinderschlaf. Hallo Katharina.
Hallo Katja und hallo Daniel.
Katharina, du hattest ganz ähnlich wie wir schon in der Schwangerschaft Vorstellungen davon, wie das Leben mit Kind sein würde. Und in Bezug auf den Schlaf hast du dir das alles schön unkompliziert vorgestellt. Als Psychologin fühltest du dich wahrscheinlich wissenstechnisch gut dafür ausgerüstet. Aber aus der Tatsache, dass du nun ein Buch über Kinderschlaf geschrieben hast, das heißt übrigens 3 Jahre ohne Schlaf, schließe ich persönlich, dass es dir dann doch ähnlich ging wie uns. Das gewünschteste Wunschkind war dann trotz des ganzen Wissens irgendwie doch nicht so pflegeleicht, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Wie war das denn genau bei euch?
Ja, also auch mein gewünschtes Wunschkind war tatsächlich nicht so pflegeleicht in Bezug auf Schlafen, Wachsein und die Übergänge. Also es fing eigentlich tatsächlich schon in der ersten Nacht an, nachdem wir aus dem Krankenhaus nach Hause kamen. Ich hatte das Beistellbett ganz nett vorbereitet mit so einem schönen Betthimmel und Kuscheltier, also nicht Kuscheltier, Spieluhr und ja, allem drum und dran. Ja. Und dann habe ich sie so in ihren Schlafsack gelegt und ins Beistellbett und hab mich gewundert, es war dann irgendwie 22 Uhr, 23, 24 Uhr und sie rödelte darum und fand nicht in den Schlaf. Und ich fragte mich die ganze Zeit, soll ich nochmal stillen, soll ich nochmal wickeln? Und dann habe ich das alles 10-mal hin und her gemacht und sie schlief nicht und schlief nicht. Irgendwann war es 2 Uhr, bis ich dann irgendwie mal gecheckt habe tatsächlich. Das Kind möchte gar nicht im Beistellbett liegen. Sie möchte auf Mamas Brust schlafen. Ja, und so haben wir es uns dann irgendwie bequem gemacht. Und ja, das zog sich eigentlich so durch das erste Lebensjahr, dass das Thema Schlaf, sage ich mal, mit viel Körperkontakt, mit viel Beruhigung, Begleitung nur ging. Und ja, auch dieses typische Aufwachen nach 30 Minuten war uns nicht fremd. Ja, also das so ein kleiner Einblick in unser erstes Lebensjahr.
Dann lass uns jetzt mal ganz am Anfang gleich mal darüber sprechen, wie Babys überhaupt schlafen. Also ich weiß noch, dass es für mich damals super interessant war zu erfahren, dass sich der Schlaf von Babys eigentlich grundlegend von dem Erwachsener unterscheidet.
Ja, ganz genau. Also wo fangen wir an? Also man könnte anfangen zum Beispiel bei dem Punkt, dass wenn Babys auf die Welt kommen, ihr Tag- und Nachtrhythmus ja noch gänzlich unterschiedlich ist. Sie schlafen und sind wach unregelmäßig rund um die Uhr verteilt und dieser Tag-Nacht-Rhythmus, wie wir ihn kennen, entwickelt sich dann ja erst primär im ersten Lebensjahr. Das ist ein Punkt zum Beispiel, der ganz wichtig ist. Und weitere Punkte sind, ja, was für mich am interessantesten war, dass Babys eben per se mehr leichten und aktiven Schlaf haben und weniger Tiefschlaf. Was ja eben auch dazu führt, dass sie eben häufiger erwachen, sich melden oder eben trinken. Und ja, das war für mich eine wichtige Erkenntnis, um das später alles ein bisschen besser zu verstehen und einordnen zu können. Dass Babys natürlich auch ganz verschieden sind in ihren Bedürfnissen beim Schlafen oder beim Einschlafen. Also die einen oder die viele brauchen viel Nähe, Körperkontakt und eben dieses Sicherheitsgefühl. Und wenige sind damit sozusagen zufrieden, dieses klassische alleine im Liegen einzuschlafen.
Jetzt kommt Werbung. Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? Dass Babys tatsächlich diesen Hautkontakt, diese Nähe ja zur Sicherheit brauchen. Das ist, glaube ich, vielen Eltern am Anfang gar nicht so bewusst.
Ja, ganz genau. Also so ging es mir ja auch. Ich dachte, es ist schon okay, wenn ich in der Nähe bin. Aber wie wichtig dann tatsächlich diese Wärme, der Atem, vielleicht das Hören des Herzschlages oder der Atemgeräusche der Eltern sind, wie beruhigend das dann tatsächlich nochmal wirken kann, stelle ich immer wieder auch in den Beratungen fest. Denken die Eltern vielleicht am Anfang gar nicht, wenn es das erste Kind ist. Aber das dann zu spüren, ist dann doch sehr, sehr schön und auch befriedigend für viele Eltern zu sehen, ach ja, ich kann ja auch was dazu beitragen, dass sich mein Baby beruhigt und entspannt.
Ja, was ich ganz faszinierend war, ist ja, wie groß auch die Bandbreite des Schlafverhaltens ist, ne? Also allein die Tatsache, wie lang Kinder schlafen. Also ich kann mich zwar daran erinnern, dass meine Tochter als Baby relativ schlecht einschlief und auch ständig wieder aufwachte, aber insgesamt schlief sie doch relativ viel, also von 18, 19 Uhr bis 6, 7 Uhr morgens. Und ich hatte auch regelmäßig 2- bis 3-stündige Mittagspausen. Und das fand ich total super und ging natürlich dann beim nächsten Kind wie selbstverständlich davon aus, dass es genauso sein würde. Und ja, nein, also der war und blieb auch ein wenig Schläfer. Also der schlief viel später ein, der wachte früher auf und der machte wirklich nur ganz gelegentlich ein Tagesschläfchen. Und das blieb auch bis heute so. Also bis heute schläft meine Tochter, die 3 Jahre älter ist als mein Sohn, im Durchschnitt 1 bis 2 Stunden mehr pro Tag. Gibt es denn so Durchschnittswerte, an denen man sich orientieren kann, um den Schlafbedarf des eigenen Kindes irgendwie einzuschätzen? Oder sagst du, dass das überhaupt gar nicht sinnvoll ist?
Ja, also du sagst da auf jeden Fall ein wichtiges Wort. Es geht um das Einschätzen. Es gibt tatsächlich Durchschnittswerte beziehungsweise verschiedene Kurven. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, ich möchte mal gucken, ist mein Kind tatsächlich ein viel oder wenig Schläfer, dann gibt's da zum Beispiel die Werte aus den Züricher Langzeitstudien. Dort wurden über viele, viele Jahre Daten zum Schlafverhalten von Babys und Kleinkindern erhoben. Und da kann man dann zum Beispiel sehen, dass Kinder mit 6 Monaten insgesamt zwischen 11 und 16 Stunden pro Tag, also pro 24 Stunden schlafen. Und wie du gerade oder wie ich gerade auch schon gesagt habe, dient das ein bisschen so als Einschätzung, ob das Kind jetzt viel, mittel oder wenig schläft. Natürlich kann man dann daraus auch einen Durchschnittswert bilden, aber dieser Durchschnittswert sagt dann ja wenig darüber aus, wie viel das eigene Kind schläft oder schlafen sollte. Ich empfehle sozusagen, wenn man sich dafür interessiert, wie viel das eigene Kind schläft, dann auch wirklich mal über mehrere Tage oder Wochen sich zu notieren, wie viel das Kind in 24 Stunden schläft. Und dann kann man sich selbst ganz gut einen eigenen Durchschnittswert bilden und den dann vielleicht bei Interesse auch mal mit solchen Tabellen vergleichen. Aber die Kinder und Babys sind so unterschiedlich und die Bandbreite ist groß, sodass jetzt ein reines Ablesen aus einer Tabelle über das eigene individuelle Kind wenig Aufschluss geben wird.
Das heißt, du du meinst, es ist sinnvoll, dass Eltern, wenn sie das Gefühl haben, dass es Probleme mit dem Schlafen gibt, dass die erstmal ein Schlaftagebuch führen sollen? Also wie genau macht man das denn?
Ja, zum Beispiel ein Schlaftagebuch kann da ganz hilfreich sein. Man kann es ganz klassisch machen, sag ich mal, Paper and Pencil und sich eine Tabelle oder eine Linie malen, indem man die Daten einträgt, also zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann jeweils dann rechts daneben in die Spalte schreibt, wie viel das Kind tagsüber und wie viel es nachts schläft und dann diese Summe auch noch addieren sozusagen. Mhm. Es gibt aber heutzutage ja auch, viele Eltern nutzen zum Beispiel Apps, in denen sie das eintragen, wo dann der Durchschnitt automatisch berechnet wird. Da gibt es sozusagen verschiedene Möglichkeiten. Und dann würde man quasi für jeden Tag sich die Gesamtschlafzeit notieren. Und wenn man jetzt für eine Woche rechnet, dann anschließend die Summe durch 7 teilen. Dann hätte man für eine Woche einen Durchschnittswert, wie viel das Kind so pro Tag schläft.
Und inwiefern ist das hilfreich? Also, dass man dann als Eltern sieht, so wenig schläft mein Kind gar nicht? Oder damit man es vergleichen kann mit anderen? Oder?
Ja, also zum Beispiel könnte es hilfreich sein, wenn man jetzt ein Baby hat, was viel auch weint und man hat das Gefühl, das macht nur kurze Naps oder schläft insgesamt vielleicht nicht so gut und man möchte vielleicht erstmal selber schauen, wo liege ich denn da, und dann habe ich einen Durchschnittswert für ein 3 Monate altes Baby vielleicht von 14, 15 Stunden ausgerechnet und schaue dann in die Tabelle und sehe dann, ach, das liegt ja direkt in der Mitte. Also 11 bis 17 Stunden schlafen Kinder mit 3 Monaten in der Regel. Ich bin da bei 15 Stunden. Okay, dann vielleicht beruhigt es die Eltern dann in dem Sinne. Wenn es die Eltern vielleicht nicht beruhigt und sie anhaltend Schwierigkeiten oder Fragen haben, kann ein solches Schlaftagebuch ja auch vielleicht dazu dienen, damit zur nächsten Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder in eine Beratung zu gehen oder und da mal zu sagen, ich habe hier das und das ermittelt, ich bin mir nicht sicher, können Sie mal auf unser Schlaftagebuch schauen. Okay. Das dient ja auch als eine gute Gesprächsgrundlage.
In Bezug auf das Durchschlafen haben ja einige Eltern eine Erwartungshaltung, also die ihre Kinder oft nicht erfüllen können. Also es geistert ja immer noch die Aussage, mit 6 Monaten brauchen Kinder nachts keine Milch mehr durch das Internet. In diesem Alter müssten sie ja dann vermeintlich auch durchschlafen können. Aber ist das wirklich so? Und wenn nicht, wann schlafen denn Kinder normalerweise durch?
Das ist eine gute Frage. Und in diesen Sätzen, die du gesagt hast, stecken ja auch ganz viele Theorien oder Annahmen drin. Zum Beispiel die erste Theorie oder Annahme, Kinder oder Babys bräuchten mit 6 Monaten keine Milch. Da habe ich mich auch immer lange gefragt, wo kommt diese Angabe eigentlich her? Also gibt es irgendwie so eine automatische Zeitschaltuhr im Baby, die dann umklickt mit Punkt 6 Monaten, ach, ich brauche dann jetzt keine Milch mehr. Da hatte ich dann auch mal recherchiert und da verschiedene Theorien zu gefunden. Auf der einen Seite habe ich gefunden, dass diese 6 Monate einfach tatsächlich eine willkürliche Angabe waren, die aus dem Bereich der Schlaftrainings kam. Also dass dann einfach diese 6 Monate festgelegt wurden. Mit 6 Monaten beginnen verschiedene Lernvorgänge beim Kind aktiver zu werden und ab da kann es dann lernen, durchzuschlafen, und dann hat man willkürlich quasi gesagt, dann braucht es auch keine Milch mehr, um die Eltern vielleicht auch zu beruhigen.
Okay.
Das habe ich zum einen gefunden. Und zum anderen habe ich auch eine Begründung gefunden, die besagte, Babys könnten mit ungefähr 6 Monaten den Blutzuckerspiegel konstant halten über eine längere Zeit. Und das sei die Begründung dafür, dass sie keine Milch bräuchten. Aber da sage ich dann auch immer zu, naja, nur weil es nicht lebensbedrohlich ist oder die Kinder nicht unterzuckern, heißt es ja nicht, dass ihnen die Nahrung in der Nacht noch gut tun würde. Das kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also meiner Erkenntnis nach gibt es keine solche Zeitschaltuhr oder ein festes Datum, ab wann Kinder keine Milch mehr nachts benötigen. Das hängt ja total davon ab, auch wie viel Hunger hat das Kind in der Nacht, wie oft wird es wach und fordert eben vielleicht auch Nähe, Körperkontakt, Beruhigung ein und das Saugen. Wie steht das Kind vom Gewicht da? Ist es vielleicht auch sogar sehr gut, wenn das Kind tagsüber diese Kalorien bekommt, nachts, weil es tagsüber nicht so viel zu sich nimmt und ganz aufgeregt die Welt erkundet. Mhm. Also ich finde, das ist höchst individuell. Und dementsprechend gibt es ja auch Studien, die zeigen, selbst wenn Kinder mit 6 oder 8 Monaten nachts nicht Milch trinken, oder heißt es ja nicht, dass sie automatisch durchschlafen. Sie wachen ja trotzdem auf und möchten zum Beispiel beruhigt werden oder einfach nur mal sich vergewissern, dass Mama oder Papa noch da sind. Mhm. So, das ist so vielleicht dieser erste Teil, um den ein bisschen einzuordnen. Und die zweite Frage, wann denn Kinder tatsächlich durchschlafen, auch das ist eigentlich mein Standardsatz, ist wieder hoch individuell. Man kann aber sagen, dass sich erkennen lässt, dass viele Kinder tatsächlich im zweiten Lebensjahr weiterhin einige Male die Nacht aufwachen. Und dass sich das Ganze so Richtung im dritten Lebensjahr, dritter Geburtstag oder gar darüber hinaus noch weiter beruhigt, in dem Sinne, dass sie dann noch seltener aufwachen. Aber man muss auch dazu sagen, verständlicherweise gibt es immer mal irgendwie einen unangenehmen Traum oder das Kind möchte zur Toilette begleitet werden oder hat irgendwie andere Probleme oder braucht Hilfe, sodass es eigentlich wirklich normal ist, dass Kinder bis in das Vorschulalter oder Grundschulalter hinein gelegentlich nachts ja natürlich die Hilfe der Eltern benötigen.
Mhm. Okay.
Und ein gewisses Aufwachen ist ja auch vollkommen normal. Ne? Also auch Erwachsene wachen nachts ja regelmäßig auf. Wir merken es nur nicht. Unsere Kinder merken das eher und fordern Unterstützung ein. Aber das Aufwachen an sich ist ja kein ernsthaftes Problem im Sinne einer Schlafstörung.
Nee, ganz genau. Meist ist es ja auch so, dass wenn wir nachts aufwachen, weil zum Beispiel wir auf Toilette möchten oder Durst haben oder uns zu warm oder zu kalt ist, dass wir natürlich auch unsere Bedürfnisse selbstständig dann eben befriedigen können und die Kinder eben in der Regel unsere Hilfe dazu benötigen.
Und das kann ja auch unter Umständen durchaus schwieriger werden. Also ich kann mich erinnern, dass mein Sohn auch jemand war, der wirklich sehr, sehr spät durchgeschlafen hat. Und ich habe das auch erzählt bei uns im Blog. Da ist nämlich einer der häufigsten angeklickten Artikel derjenige zum nächtlichen Aufwachen älterer Kinder. Also da mein Sohn war ungefähr 1,5 Jahre alt und ist dann nachts wirklich stündlich aufgewacht. Und das ist natürlich ein Alter, wo man denkt, oh, jetzt müssten die doch aber langsam. Ja, er wollte immer an die Brust, das hat mich aber zermürbt, weil dann doch Schlafphasen fehlten und ich habe darüber nachgedacht, abzustillen. Aber das war für uns jetzt gar nicht wirklich notwendig, weil ich dann angefangen habe, ihm einen Schnuller unterzujubeln. Also der hat die ersten 1,5 Jahre keinen Schnuller genommen, aber ich habe ihm den dann als Brustwarzenersatz angeboten. Und er war mal kurz vorm Einschlafen, dann habe ich ihm den noch eingeschoben und dann hat er ab und zu mal vergessen, den rauszuschmeißen. Und er gewöhnte sich das dann in dem höheren Alter an. Aber mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass viele berichten, dass das so ein Alter ist im zweiten Lebensjahr, wo Kinder wirklich anfangen, stündlich aufzuwachen. Was empfiehlst du denn Eltern, wenn die mit so einem Problem bei dir eine Beratung suchen?
Also was du erzählst, kenne ich tatsächlich aus den Beratungen auch ganz oft. Also so ein Peak ist bei mir mit ab so 6 bis 8 Monaten, dass die Eltern sich da wundern. Die Kinder haben vielleicht davor ganz okay geschlafen oder auch noch nie gut geschlafen und sind langsam sehr erschöpft. Und ein zweiter Peak ist tatsächlich so vielleicht 14 bis 18 Monate oder darüber hinaus, dass Eltern dann schreiben, ach, das Kind hat zum Beispiel das erste Lebensjahr bei sich auch schon im Bett geschlafen oder im Beistell- oder Gitterbett geschlafen. Jetzt fordert es immer mehr meine Nähe ein und wacht alle 1 bis 2 Stunden auf. Und dann gibt es noch die andere Seite von Eltern, wo die Kinder die ganze Zeit schon so häufig aufwachen und die halt langsam sich wundern oder sorgen, ach, wie kann das denn sein, dass es mit 18 Monaten immer noch so schlimm ist? Ist das denn normal? Also ich erlebe diesen Peak auch in den Beratungen und ich versuche mit den Familien da erstmal zu schauen, wie die Schlafumgebung ist. Also wird das Kind vielleicht, schläft es tatsächlich im eigenen Zimmer, im Gitterbett und braucht vielleicht aber gerade in dieser sensiblen Phase um die 18 Monate, wo viel auch Trennungsängste aufkommen, mehr Nähe, dann bespreche ich das mit den Eltern und wir schauen, ob ja, ob diese Nähe durch die Eltern zeitweise wieder gewährleistet werden kann. Also ob die Eltern dazu bereit sind, das Kind zum Beispiel ins Familienbett zu nehmen oder sich irgendwo im Kinderzimmer ein größeres Nest zu bauen. Das machen wir manchmal. Wenn es zum Beispiel so wie bei dir jetzt ist, dass die Kinder stündlich an die Brust möchten, auch da schauen wir, ob quasi das Zermürbende für die Eltern die Sorge ist oder ob es wirklich sozusagen darum geht, dass die Eltern müde sind und nicht mehr können. Mhm. Und schauen dann, ob es vielleicht für das Kind, je nach Alter, auch möglich ist, wie du es auch gemacht hast, andere Kompromisse sozusagen einzugehen. Es ist ja für alle irgendwo ein Kompromiss. Die Mama wacht trotzdem auf und gibt den Schnuller in deinem Fall und das Kind akzeptiert sozusagen, okay, es ist nicht die Brust, es ist auch mal der Schnuller. Mhm. Und vielleicht gibt es Familien, die sich dann zum Beispiel entscheiden, dass auch der Partner oder die Partnerin mal nachts übernimmt und vielleicht abgepumpte Milch oder Prämilch aus der Flasche angeboten wird. Oder die Eltern sagen dann zum Beispiel auch, ich kann gar nicht mehr, ich muss arbeiten, ich möchte versuchen, dass wir nachts eine Stillpause machen. Auch das gibt es. Auch da unterstütze ich die Eltern, denn ich finde halt, dass irgendwo ja die Familie als System auch ja in Anführungsstrichen funktionieren sollte und es nichts nützt, wenn nur auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen wird und die Eltern halt hinten runterfallen. Ja, also auch eine nächtliche Stillpause von vielleicht 6 Stunden kann mal bei dieser Beratungsgeschichte da rauskommen.
Okay. Lass uns noch mal auf das Einschlafen zurückkommen. Du sagst, dass Routinen sehr sinnvoll sein können, wenn man Kinder ins Bett bringt. Jetzt möchte ich wissen, warum genau und wie können solche Routinen denn aussehen?
Also für viele, nicht für alle, aber für viele Kinder sind Routinen so ein bisschen wie eine Art Wegweiser oder Sicherheitsgeber. Also wenn zum Beispiel das Kind weiß, okay, wir gehen jetzt in dieses Zimmer und haben dieses Licht um eine bestimmte Uhrzeit, dann danach geht es langsam ins Bett und der Tag wird ruhiger. Das hilft manchen schon mal so ein bisschen, sich innerlich darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Gerade für Kleinkinder, also die dann vielleicht auch noch nicht möchten, dass der Tag zu Ende geht, gibt das ja auch schon ein bisschen Orientierung und Halt, zu wissen, was gleich passiert und dass man sich eben gleich vom Tag und von den Ereignissen verabschieden kann. Und es kann sozusagen den Weg in den Schlaf bahnen, also ne, dass das Gehirn quasi weiß, okay, wenn jetzt diese und jene Routine folgt, dann kann ich mich schon mal so ein bisschen entspannen, weil ich weiß, gleich wird's kuschelig, gleich wird's gemütlich, gleich lege ich mich mit Mama, Papa oder Oma ins Bett und wir lesen. Und genau, also es kann eine Hilfe, eine Unterstützung sein, um sich zu entspannen. Routinen finde ich wichtig, dass sie zu der Familie und zu den Eigenschaften, zu den Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes und zu den Vorlieben auch passen. Also es nützt nichts, wenn ich eine tolle Routine irgendwo gelesen habe, die aus Tanzen und Singen besteht, aber ich selbst als Mama oder Papa finde das total blöd und affig und quäl mich da ein ab. Also ich würde halt eine Routine wählen, die mir selbst Spaß macht, die mir gefällt, die dem Kind gefällt. Und ich halte zum Beispiel auch nichts von solchen pauschalen Aussagen wie es darf nur was Ruhiges sein. Mm. Tatsächlich brauchen es auch aber manche Kinder noch mal ein bisschen Energie und Frust vielleicht oder Stress des Tages rauszulassen. Und manchen tut auch eine Kissenschlacht noch mal gut oder so eine kleine Kabbelei mit den Eltern so spaßhalber, sage ich jetzt mal. Oder man tanzt durch das Zimmer. Also auch das kann eine gute Routine sein. Und je jünger das Kind ist oder je kleiner das Baby ist, empfehle ich da auch nicht zu aufwendig und zu lang zu machen. Also für kleine Babys, für junge Babys reicht ja auch schon einfach vielleicht das Waschen, das Wickeln, das Umziehen, vielleicht eine Massage oder ein Lied. Und da ist genug Ritual und Routine schon für die Kleinen gegeben. Mhm.
Während man ja am Anfang ja häufig die Kinder noch sehr, sehr gerne in den Schlaf begleitet, weil die es einfach einfordern, ist das ja ein sehr schönes Ritual, was Kinder aber auch sehr, sehr lange und sehr gerne beibehalten wollen. Und ich kenne viele Familien, wo auch der die Fünfjährige oder Zehnjährige sich noch total gern in den Schlaf begleiten lässt. Naturgemäß ist das für die Erwachsenen irgendwann schwierig, weil einfach so wahnsinnig viele Aufgaben rund ums Haus oder noch Arbeit liegen geblieben ist, sodass sie sich am Abend mehr Zeit wünschen. Was können denn Eltern tun, die an einem Punkt kommen, wo sie sagen, mein Bedürfnis, das Kind nicht mehr in den Schlaf zu begleiten, wiegt jetzt langsam schwerer, als das tatsächlich zu tun?
Ja, das kann ich absolut gut verstehen, gerade wenn man ja auch vielleicht mehrere Kinder hat oder abends noch Arbeitszeit hat, fällt es dann vielen Eltern sehr schwer, da stundenlang. Es ist ja manchmal so, neben dem Kind zu liegen und es in den Schlaf zu begleiten. Ich würde auch da wieder schauen, was habe ich für ein Kind vor mir und was ist eigentlich das, was das Kind braucht? Und kann ich vielleicht ab einem gewissen Alter, sage ich mal, mit 4, 5 Jahren da auch irgendwie sowas in Anführungsstrichen verhandeln? Zum Beispiel hatte ich das mit unserer Tochter damals so angefangen, zu fragen, ob sie sich denn vorstellen könnte, denn noch alleine im Zimmer mit einem Licht Hörbuch zu hören. Und da war sie am Anfang noch skeptisch und da hatten wir dann vereinbart, okay, ich bleibe die erste Kurzgeschichte noch da und dann schaue ich immer wieder nach ihr. Also sie brauchte dieses, ich schaue immer wieder nach ihr. Also dieses Sicherheitsgefühl, diese Bestätigung, dieses ja. Verbundensein. Das ist vielen Kindern tatsächlich auch wichtig. Also da kann man einfach ins Gespräch gehen. Also das fällt mir generell auf. Die Eltern versuchen ganz viele verschiedene Methoden. Und dann frage ich manchmal, habt ihr denn mal das Kind gefragt, was ihm helfen oder ihr helfen könnte oder was gut tun würde?
Ja.
Und das wird manchmal dann vergessen bei all den Überlegungen. Also meine Empfehlung tatsächlich, mit älteren Kindern zu sprechen und auch zu erklären, zum Beispiel zu sagen, du, ich finde das auch total schön, mit dir zu kuscheln. Ich mache das total gerne. Und gleichzeitig möchte ich auch für dich für morgen noch ein Frühstück für den Kindergarten oder für die Schule vorbereiten. Können wir vielleicht vereinbaren, dass wir uns auf eine Geschichte einigen und danach gehe ich in die Küche, bereite das Frühstück vor, ich lasse die Tür auf und wenn ich das gemacht habe, dann schaue ich nochmal nach dir. So, und auf so kurze Zeitspannen können sich viele Kinder ab einem gewissen Alter erstmal gut einlassen und merken dann auch, es ist gar nicht so schlimm oder es passiert nichts in dem Sinne, wenn Mama oder Papa kurz nicht da sind. Also das wäre so eine Sache. Und klar ist auch, wenn es gar nicht geht, also es gibt manchmal so Phasen, da merkt man einfach, das Kind braucht gerade die Mama, den Papa oder die Bezugsperson.
Ja.
Vielleicht da sich dann auch, wenn es möglich ist, mit dem Partner oder der Partnerin abzusprechen und abzuwechseln. Also auch da irgendwie die Aufgaben zu teilen des Ins-Bett-Bringens. Und wenn Geschwister zum Beispiel da sind, dann kann auch das eine Möglichkeit sein, dass die in einem Zimmer oder in einem Geschwisterbett zusammen einschlafen, sodass sie eben nicht das Gefühl haben, allein zu sein. Das sind vielleicht so 3 Impulse.
Ja, und wichtig ist auch immer darauf zu achten, dass der Schlafbedarf ja im Alter sinkt. Also ich persönlich habe damals den Fehler gemacht, zu denken, dass mein Kind die nächsten 20 Jahre um 18 Uhr ins Bett geht. Und habe mich dann irgendwann gewundert, als es 2 war, dass es 2 Stunden lang nicht in den Schlaf fand. Ja, der Schlafbedarf war natürlich entsprechend gesunken. Das heißt, das Kind war nicht müde. Also wir müssen immer, da sind ja auch dann die Schlaftagebücher, die du vorhin erwähnt hast, sinnvoll schauen, braucht denn mein Kind diese Riesenmenge an Schlaf überhaupt? Noch, ne? Und ich sage dann immer, ein Kind, was ich jeden Tag 2 Stunden in den Schlaf begleiten muss, das ist schlicht nicht müde und dann muss man einfach so ein bisschen die Routinen auch anpassen.
Ja, es entsteht dann oft auch ein Teufelskreis. Also wenn ein Kind nicht müde ist, im Bett liegt, dann kommt so eine ungewisse Zeitspanne für so ein kleines Kind ja auch unheimlich lang und öde vor. Ich meine, wir kennen das von uns selbst. Nichts ist blöder, als nicht in den Schlaf zu finden und sich hin und her zu wälzen. Und wenn dann die Eltern noch daneben liegen und dann noch zum Beispiel Kommentare abgeben wie, ach, jetzt schlaf doch endlich ein. Und also aus ihren eigenen Bedürfnissen oder Bedürftigkeit heraus, na klar, wir verstehen es. Und doch entsteht für das Kind dann auch immer mehr der Eindruck, warum kann ich denn das nicht? Warum ist denn das so kompliziert, jetzt einzuschlafen? Und warum haben wir hier jetzt hier immer wieder so einen Konflikt? Und manchmal schaukelt das so, sich so richtig in so einen Einschlafkampf hoch. Da hast du absolut recht, da nochmal zu schauen, wann ist die Bettgehzeit? Also wann legt das Kind sich hin und wann ist die tatsächliche Einschlafzeit? Und wenn die regelmäßig, also wirklich tagtäglich länger als ja, sage ich mal, zwischen 30 und 45 Minuten ist. Also wirklich das Kind sich eine Dreiviertelstunde lang gar nicht, ja, auch gar nicht den Anschein macht, also als würde es gerne einschlafen wollen. Das kommt ja auch noch dazu. Dann würde ich tatsächlich versuchen, ja, entweder ist der Mittagsschlaf dann vielleicht zu lang oder zu spät oder die Bettgehzeit ist dann einfach zu früh gewählt.
Ich würde jetzt auch noch wahnsinnig gern über die sichere Schlafumgebung sprechen. Du hast es ja vorhin erwähnt, du hattest dann deine Tochter auch im Elternbett und das ist ja tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren doch deutlich zunimmt und ja, auch viele Eltern keine Angst mehr haben, ihre Kinder mit ins Bett zu nehmen. Aber in dem Zusammenhang ist eben auch wichtig, dass ja gerade bei ganz kleinen Kindern eine sichere Schlafumgebung herrscht. Und wer diesen Podcast hört, ja, der will vielleicht erfahren, worauf ich da konkret achten muss.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Studien ja gemacht wurden. Primär ist ja die Empfehlung, dass Neugeborene im Zimmer der Eltern in einem separaten Bett, zum Beispiel in einem Beistellbett, schlafen. Nun ist es auch so, dass, also da geht es ja vor allem darum, den plötzlichen Kindstod vorzubeugen. Und da wurden ganz viele Untersuchungen zu gemacht. Ist es denn jetzt wirklich ein Risikofaktor, wenn die Babys oder die kleinen Kinder sozusagen im Elternbett schlafen, also auf einer Schlaffläche? Und da gibt es Studien, die sozusagen bestätigen, ja, es ist risikoreicher, und andere sagen, nein, es ist nicht risikoreicher. Und der aktuelle Konsens, den ich auch in meinem Buch beschreibe, ist tatsächlich, dass das Schlafen im Elternbett unter bestimmten, also sicheren Voraussetzungen und bei Fehlen von Risikofaktoren nicht riskanter ist. Und um jetzt ein paar solcher sicheren Faktoren oder Risikofaktoren zu nennen, also zum Beispiel, das Baby sollte auf dem Rücken schlafen. Das Kind sollte oder das Baby sollte nicht zwischen den Eltern schlafen, sondern quasi, wenn man jetzt eine klassische Anordnung hat, Baby, Mama. Und dann erst Partner, Partnerin. Und dann natürlich mit Rausfallschutz oder wie man es auch gestaltet, genau. Jeder sollte genügend Platz haben, also für jede Person, auch wenn diese noch so klein ist. Natürlich sollte die Bezugsperson, die mit dem Baby schläft, keinen Alkohol, Drogen oder Zigarettenkonsum ja, vorher betätigen, und auch Medikamente, die sich auf den Schlaf auswirken, zum Beispiel Schlafmittel, wenn man diese nimmt, dann sollte man sich auch nicht die Schlaffläche mit einem Baby teilen. Ja, ein Punkt, über den ich schmunzeln muss: Eltern sind weder krank noch übermüdet. Okay.
Okay, da kommt doch wieder das Beistellbett ins Spiel.
Genau. Also rauchfreie Umgebung. Als Schutzfaktoren dienen gelten zum Beispiel das Stillen und alternativ der Schnuller. Und in den ersten Monaten dann aber tatsächlich das Beistellbett. Also wenn nicht gestillt wird, Schnuller und Beistellbett. Keine Kopfbedeckung für das Baby. Also das sind so einige Punkte. Und wenn ich mich mit Ärztinnen austausche, dann sagen die auch immer wieder oder weisen immer wieder darauf hin, dass eben Frühgeborene oder vorerkrankte Babys oder sehr Babys mit sehr niedrigem Geburtsgewicht doch anfangs erstmal besser im Beistellbett schlafen sollten.
Okay. Wenn wir über
Die
den Schlaf.
Realität hat, ja, die Realität ist immer eine andere.
Ja. Wenn wir über den Schlaf von Babys und auch das Durchschlafen reden, dann müssen wir natürlich auch ein Wort über Schlaftrainings verlieren. Es gibt ein bekanntes Buch, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber dieses Buch suggeriert, dass man Durch- und
Doch, nenn es
Einschlafen
doch ruhig, dann
antrainiert.
wissen alle, was sie nicht lesen
Nein,
sollen. Was sie
nein,
nicht
nein,
lesen
nein.
sollen, das könnt ihr gleich wieder. Es steht immer noch im Regal. Ich war ganz erschüttert. Ich war neulich im
Es ist
Buchladen
furchtbar.
und da stand unser
Es ist
tolles
furchtbar.
neues
Nein, wir nennen
Babybuch und
es nicht.
darunter stand dieses Buch. Und dann habe ich
Schlechte
gedacht, das ist
Werbung,
doch
schlechte
unglaublich.
Werbung ist auch Werbung. Jedenfalls, jedenfalls. Das Schlafen mit Einschlaftrainings wird nicht gelernt. Da passiert was anderes. Kannst du uns erklären, was genau da passiert und warum das so schädlich ist?
Ja, gerne. Also zuerst zu diesem Buch. Ich wundere mich auch tatsächlich immer wieder. Es ist überall. Und wenn ich dann auf einschlägigen Bestellseiten nach diesen Buchrankings zum Beispiel schaue, sehe ich auch immer wieder, dass es sogar teilweise vor den, also bedürfnisorientierten Ratgebern erscheint. Das heißt, es wird immer noch sehr jeden Tag gekauft, so sagen wir es so. Genau. Und Es geht ja, wie du sagtest, darum, dass Kinder eben durchschlafen. Also die Theorie ist, Kinder schlafen besser, wachen weniger häufig auf oder schlafen gar durch, wenn sie lernen, alleine, selbstständig, ohne Körperkontakt, ohne Anwesenheit der Bezugsperson einzuschlafen, weil dann lernen sie ja, dass sie diese Hilfe nicht brauchen und würden dann diese Hilfe nachts halt auch nicht mehr einfordern. So, das können wir erstmal so stehen lassen. Das ist die Theorie. Und es ist dann so, dass es tatsächlich, manche Eltern können ja tatsächlich ihre Kinder in ein Beistellbettchen legen und daneben stehen und es kurz streicheln und dann rausgehen. Von denen spreche ich jetzt erstmal nicht, sondern ich spreche von den Babys und Kindern, die sozusagen dann in dieses Bett gelegt werden im Schlaftraining und sich natürlich empören und sagen so, ich möchte hier nicht alleine sein, Mama, komm bitte zurück, und weinen dann in der Regel auch. Und da ist ja dann die Empfehlung des Buches, dann erst nach einer gewissen Zeit wiederzukommen und kurz zu beruhigen, aber nicht aus dem Bett rauszunehmen und dann wieder zu gehen. Und also warum es vermutlich nicht gut ist oder was sehr höchstwahrscheinlich nicht gut ist, ist, dass die Babys und Kleinkinder ja nicht wirklich lernen, von sich heraus aus einer intrinsischen Motivation oder auch von ihrer Entwicklung heraus selbstständig zu schlafen und durchzuschlafen, sondern sie lernen ja schlichtweg, okay, ich kommuniziere ein Bedürfnis oder einen Notstand in dem Moment, wenn es schreit, und dieses Bedürfnis oder mein Appell wird nicht gehört oder nicht erwidert. Und wenn ich eben stundenlang oder wie viele Minuten auch immer lang schreie und dieser Appell wird immer weiter nicht erwidert, dann kann das Baby, wenn es zum Beispiel noch sehr jung ist, auch gar nicht mehr schreien und hat vielleicht auch gar keine Kraft mehr und sagt sich einfach, ja gut, kommt ja eh keiner, gut, dann nützt es nichts, und schlafen dann ja auch aus Erschöpfung eigentlich im Endeffekt ein und nicht, weil sie plötzlich von heute auf morgen gelernt haben, durchzuschlafen. Und ja, tatsächlich ist es dann so, dass sich viele Kinder erstmal besser schlafen, also im Sinne von weniger melden. Vielleicht sind sie auch einfach sehr erschöpft oder denken sich oder merken auch einfach, ja gut, es passiert ja, dann nachts sollen die Eltern ja genauso fahren. Das heißt, selbst wenn die Kinder nachts dann weinen, merken sie dann ja auch, ja, hier wird mir nicht geholfen, dann was soll ich sonst machen, außer weiter schlafen in einem dunklen Raum. Der Fehler ist sozusagen, dass manche Babys oder viele dann ja auch wirklich erstmal augenscheinlich besser schlafen. Und doch erlebe ich das auch immer wieder in den Beratungen, dass nach einigen Monaten, wenn zum Beispiel bestimmte Entwicklungsphasen anstehen oder die Kinder mal krank waren, sie dann doch immer wieder auch die Nähe der Eltern einfordern, weil sie eben von der emotionalen Entwicklung eigentlich noch gar nicht so weit waren, die ganze Nacht allein zu schlafen. Ja.
Ich habe jetzt in deinem Buch gelesen, dass ihr in einer Schlafambulanz wart und euch dort dann auch ein Schlaftraining empfohlen wurde. Und nun haben wir ja gerade gehört, dass das absolut nicht empfehlenswert ist. Und ich weiß, dass es auch einige Schlafambulanzen gibt, in denen das Schlaftraining überhaupt keine Rolle spielt bzw. ausdrücklich abgelehnt wird. Wie erkenne ich denn, ob ich wirklich an eine gute Schlafambulanz geraten bin, wenn ich in der Situation bin?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, sei es Schlafambulanz oder sei es auch, es gibt ja auch viele Schlafberaterinnen oder Schlafcoaches oder eben Psychologinnen, die das anbieten. Und bei uns war es jetzt tatsächlich so damals, gut, das ist jetzt auch einige Jahre her, dass eben ein Schlaftraining empfohlen wurde im Sinne von auch das Baby ins Gitterbett legen und dann sich mit dem Stuhl immer weiter entfernen. Und ich habe dann auch meine Bedenken dazu geäußert. Und was eben positiv war damals, ist, dass schon auf meine Bedenken eingegangen worden ist und dass dann gesagt wurde, okay, wenn du zum Beispiel dir nicht zutraust, rauszugehen, dann setz dich mit dem Stuhl daneben. Also das muss man in dem Sinne vielleicht noch zugutehalten. Mir wurde kein Druck gemacht, das zu machen. Es wurde, und das finde ich schon mal einen sehr wichtigen Punkt. Das heißt, wenn ich als Mama oder Papa oder als Bezugsperson eine Beratung in Anspruch nehme und mir eben ein Vorgehen vorgeschlagen oder empfohlen wird und ich da Fragen oder Bedenken äußere, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass darauf eingegangen wird und dass den Eltern oder dass mir dann in dem Fall erklärt wird, ob ich Alternativen habe. Also jemand, der mir sagt, nee, so und so geht das, nur so und so geht das. Du musst es um jeden Preis durchsetzen, sonst hast du sozusagen versagt. Also wenn so eine Art Druck ausgeübt wird, würde ich vorsichtig sein und ja, ich finde es wichtig, dass auf die Bedenken der Eltern eingegangen wird, dass gesagt wird zum Beispiel, ja, ne, natürlich, da, wenn du das nicht kannst oder möchtest oder magst, klar kannst du auch dann dein Kind auf den Arm nehmen und es trösten bei einer Veränderung. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt auch immer mehr, dass Klientinnen berichtet haben, sie seien auch in einer Ambulanz gewesen, wo eben tatsächlich auch gesagt wurde, also wirklich auch bedürfnisorientiert gesagt wurde, es ist vollkommen in Ordnung, wenn dein Baby weint und du es hochnimmst und tröstest. Und es in den ersten Tagen bei einer Veränderung durch die Gegend trägst. Und also ich sehe auch immer mehr, dass ja sozusagen professionelle Stellen und auch öffentliche Einrichtungen immer mehr auch bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert arbeiten.
Ja, das ist auch gut und wichtig, weil man sollte Babys wirklich auf gar keinen Fall ja, für ein Schlaftraining schreien lassen, auch wenn das von vermeintlichen Experten empfohlen wird. Wenn ihr Tipps und Unterstützung braucht, dann wendet euch besser an bindungs- und beziehungsorientierte Beraterinnen oder Berater, wie zum Beispiel an Katharina. Ja, oder ihr könnt natürlich auch erstmal ihr Buch 3 Jahre ohne Schlaf lesen. Da findet ihr ganz, ganz vielen wertvollen Input. Und wenn ihr noch mehr von ihr lesen wollt, dann schaut auch gerne mal in ihren Blog Kinderpsychologie vorbei. Und wir verlinken die Angebote und das Buch natürlich auch wieder in den Shownotes bei uns im Blog. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es war sehr schön, mit euch zu plaudern.
Ja, total. Und du hast uns auch ein Exemplar deines Buches mitgebracht und das verlosen wir aktuell bei Instagram. Also schaut gerne vorbei und macht mit. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr alternativ auch eine Mail an wunschkindblog@gmail.com schicken. Alle Mails mit dem Betreff 3 Jahre ohne Schlaf, die landen ebenfalls im Lostopf. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart und schaltet gerne auch wieder in 2 Wochen ein. Dann gibt es eine ganz neue, spannende, unterhaltsame und hoffentlich für euch auch wieder interessante Folge von uns. Bis dahin schaut auch gerne mal in unser Archiv. Da findet ihr vielleicht die eine oder andere Folge, die ihr bisher verpasst habt. Für heute sagen wir aber erst einmal tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.